Penis, Prostata, Hoden, zack. Ich glaube, da weiß jeder, was man macht.
Talk mit K. Mit Sarah Brasak.
Guten Abend, liebes Publikum. Schön, dass ihr euch, dass Sie sich aufgemacht haben in die Wohngemeinschaft. Einen der nettesten und coolsten Orte in Köln, finde ich. Ich bin Sarah Brasak und der Podcast, den ich beim Kölner Stadtanzeiger im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgmar hoste, der heißt Talk mit K. Und normalerweise werden diese Gespräche im winzigen Podcast-Studio in der Redaktion geführt, aber ab und zu eben auch live. Und wir haben eine kleine Reihe hier in der Wohngemeinschaft gestartet. Das ging los Ende November mit Nils Bokelberg. Und ja, jetzt sind wir zum zweiten Mal hier und ab dem dritten Mal ist es auch Tradition, hoffe ich. Vielen Dank an die Wohngemeinschaft nochmal an dieser Stelle. Das Prinzip von Talk mit K ist denkbar einfach. Wir laden interessante Menschen aus Köln ein. Und diese Ansage baut jetzt hoffentlich ein bisschen Druck auf bei dir. Lieber Volker, herzlich willkommen.
Danke, danke. Ich glaube, sagst du gleich noch, aber ich war ja letzte Woche beim WDR, beim Fernsehen, ja, und deswegen bin ich gar nicht mehr so aufgeregt, auch wenn das hier natürlich live auch nochmal anders ist. Aber das hat so ein bisschen die Aufregung auf jeden Fall genommen.
Okay, ja, Fernsehen ist natürlich nochmal was anderes, aber wir kommen gleich drauf zu sprechen tatsächlich. Wir fangen mal an. Ich habe natürlich im Vorfeld recherchiert viel über dich und hab ein TikTok-Video von dir gefunden, wo es heißt, wenn ich meinen Job in drei Worten beschreiben müsste, dann wären das Penis, Hoden, Prostata. Das fand ich eine sehr lustige Job-Description.
Wir haben darunter dann auch gefragt, wie man denn seinen eigenen Job in drei Worten beschreiben würde. Und ja, das trifft den Urologen natürlich ganz gut. Klar gehören auch noch andere Organe dazu und vielleicht auch die Art der Erkrankung oder womit man sich genau beschafft. Vielleicht hätte ich auch sowas sagen können wie helfen, heilen. Aber das hört sich dann wieder so esoterisch an. Ja, Penis, Prostata, Hoden, zack. Ich glaube, da weiß jeder, was man macht.
Ich fand's auch
Wenn es um den Beruf geht.
Ich fand's auch absolut griffig, aber ich habe ja auch von dir gelernt.
Griffig, ja.
Das war jetzt wirklich keine Absicht. Ich habe ja auch von dir gelernt, dass ein Urologe gar nicht nur ein Arzt für Männer ist, sondern dass da auch Frauen hingehen. Wie ist denn die Quote ungefähr, was die Geschlechter angeht?
Die Quote ist ungefähr so 70-30, würde ich sagen. Also in der Praxis hat man tatsächlich schon auch so im Alltag 30% Frauen. Kinder gehen auch zum Urologen, ja, ganz am Anfang mit Vorhautverengungen oder sowas. Frauen mit Blasenentzündungen, Nierenbeckenentzündungen, leider auch Tumorarten wie Nierenkrebs, Blasenkrebs. Und tatsächlich war es jetzt eher so bei Leuten in meinem Alter um die 40, dass meistens eher Frauen schon mal beim Urologen waren und die Männer noch nicht.
Okay, das würden wir jetzt auch gleich mal im Publikum abfragen. Aber vielleicht noch eine Frage, weil wir gerade bei der Quote sind. Gibt es eigentlich auch Urologinnen oder haben die ein Akzeptanzproblem gerade bei den Patienten?
Nee, also natürlich gibt es auch Urologinnen. Sogar, ich glaube, in meiner Assistenzzeit waren es mehr Frauen, weibliche Assistentinnen als Männer. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass allgemein im Medizinstudium viel mehr Frauen studieren als Männer. Also die Urologen werden auf jeden Fall irgendwann so ein bisschen aussterben. Noch sieht es damals bei mir im Krankenhaus in der Oberarztriegel sah es etwas anders aus. Das hat sich jetzt aber auch in vielen Kliniken geändert. Es gab schon damals noch so den ein oder anderen Patienten, der gesagt hat, nee, Entschuldigung, ich möchte mich aber nicht von einer Frau behandeln lassen, gerade in dem Bereich. Und dann hat man gesagt, okay, dann ist es vielleicht nicht so dringend. Suchen Sie sich ein anderes Krankenhaus. Ja, aber ich meine, was will man machen? Ne? Also natürlich wollen wir helfen, aber es gibt keine andere Urologin oder keinen anderen männlichen Urologen im Krankenhaus. Und dann muss man weiterziehen oder sich von der behandeln lassen. Und fachlich ist das also überhaupt kein Unterschied, ja, das nochmal klarzustellen.
Davon würde ich ausgehen, ja. Ich würde gerne mal eine kleine Umfrage zum Bildungsstand im Publikum machen. Wer von euch, von Ihnen wusste schon, bevor ich gerade gesagt habe, dass Urologen ja nicht nur für Männer da sind, dass das so ist? Hände hoch einfach. Okay, ich kann nicht gut sehen, aber ich würde sagen, locker 50% wussten das. Wer war schon mal beim Urologen oder der Urologin? Okay, weniger, muss man sagen, vielleicht 30%. Wer hat Angst vom Urologen oder der Urologin? Okay, traut sich jetzt vielleicht an der Stelle auch niemand zu sagen, aber das schauen wir mal. Auf das Thema Angst vom Urologen kommen wir auf jeden Fall später noch zu sprechen. Ich will noch ein paar Dinge über dich erzählen, bevor wir so richtig einsteigen. Du wohnst in Nippes. Du hast mit deinem Penis auch erfolgreich 2 Kinder gezeugt, hast also eine Familie und arbeitest als Urologe nicht nur da, wo man einen Urologen landläufig vermuten würde, also in der Klinik oder in der Praxis, sondern auch im Internet. 900.000 FollowerInnen bei TikTok, da kann man dir folgen unter Dr. Sex. Das bist nicht nur du allein, sondern auch noch 2 weitere im Team. Ist trotzdem eine ziemlich beachtliche Zahl, finde ich. Wie habt ihr das geschafft?
Wir hatten tatsächlich am Anfang so ein bisschen Unterstützung von TikTok selber, muss man dazu sagen. Ja, weil der Kanal initial von TikTok auch mitproduziert wurde, war ja damals so, dass TikTok so ein bisschen, ja, sagen wir, hatte nicht so einen ganz guten Ruf, ne?
Immer noch nicht in Teilen, aber ja.
Ja, aber das ändert sich oder ja. TikTok wollte das auch ändern durch wertigere Kanäle und mehr Bildung, mehr Aufklärung und dann haben die uns da wahrscheinlich vielleicht auch so ein paar Follower nicht zugespielt, aber ne, die Videos besser verbreitet. Aber irgendwann war TikTok dann auch raus, da wurden wir auch ein bisschen freier und ich glaube, das kam einfach ganz gut an, dass wir relativ locker, prägnant, auch witzig Wissen über tabubehaftete Themen erzählen und vermitteln. Und ich glaube, das hat die Zielgruppe ganz gut getroffen.
Der Name Dr. Sex hat wahrscheinlich auch geholfen, würde ich vermuten.
Dr. Sommer ist tatsächlich so das Pendant. Früher wäre es genau Dr. Sommer gewesen. Und ich glaube, es sind ähnliche Themen tatsächlich.
Jetzt bist du ja mit deinen 40 Jahren deutlich älter als die Zielgruppe bei TikTok, wo es ja schon durchaus ab 12, 13, 14 losgeht. Wie schaffst du es, die Kids da zu unterhalten, so als Opa eigentlich?
Naja. Also ich bin ja noch jung geblieben. Ne? Also ich hatte letztes Jahr auch meine Haare gefärbt. Ich hatte eine Dauerwelle. Also ich mache alles, was die Zielgruppe auch macht. Ja? Andere haben es Midlife Crisis genannt, aber ich habe mich dabei wohlgefühlt. Meistens. Also ich glaube, ich habe schon immer noch auch eine ganz lockere Art und kann mit dieser Zielgruppe ganz gut umgehen und bin auch für relativ viele Späße zu haben. Aber das ist auch ein sehr schöner Ausgleich. Ich kann genauso gut mit dem 80, 70-jährigen Patienten mich eine halbe Stunde über Honigproduktion oder sonst was im Karai unterhalten. Ja, und finde das einen sehr netten Ausgleich einfach.
Ja, du bist breit aufgestellt. Wer diese Videos von Volker Wittkamp nicht kennt, dem kann ich das A nur empfehlen und B vielleicht erklären. Du hantierst da ja in den Videos mit allerlei Sachen rum, also unglaubliche Fellpenisse und Plastikexemplare, irgendwie riesig groß. Wo findest du diese Accessoires?
Da steckt auch teilweise ein Team dahinter, obwohl ich immer derjenige bin in unserem Team, der sagt, hey, wir brauchen noch irgendwas fürs Bild, weil man muss auch so ein bisschen TikTok verstehen. Also das war früher schlimmer. Da war im Prinzip die Aufmerksamkeit der Zuschauerin ist nach 2 Sekunden weg. Ja, das heißt, du musst in den ersten 2 Sekunden irgendwas haben, was die Leute bei Stange hält. Und da reicht es, hier reicht bei Stange halten schon, um die Leute zum Lachen zu bringen. Bei TikTok war es halt dann, dass man ein Shotglas mit Sperma, ja, natürlich war da Seife oder sonst irgendwas drin. Aber es gab direkt 1000 Kommentare, hat der da reingehört, ist das seins? Also Kommentare sind Klicks und so weiter, aber das alles natürlich im Sinne der Aufklärung. Ja, aber man muss halt auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit, genauso ist es bei Büchern. Es bringt nichts, wenn ich ein Fachbuch über Urologie oder den Penis veröffentliche, dann will das keiner lesen. Ja, da gibt es genug von. Das heißt, man muss die Sachen auch ein bisschen verkaufen, damit sie auch konsumiert werden.
Also du gibst da auch ordentlich Gas, muss man sagen. Da ist viel Action auch deinerseits dabei. Du stöhnst und also alles Mögliche. Gibt es da Videos, die dir rückblickend peinlich sind oder die dir vielleicht vor deiner Mutter peinlich sind?
Sehr viele. Also die sind mir manchmal schon peinlich, wenn ich sie dann sehe, wenn sie ausgestrahlt werden. Ich glaube, ich habe einmal auch sogar einen Job verloren oder wurde nicht genommen, weil da kurz Zeit später so ein Video rauskam, wo ich irgendwie so einen Orgasmus nachmache. Und das ist natürlich jetzt in einer Klinik oder Praxis irgendwie vielleicht auch kommt nicht so ganz gut an. Andererseits sieht das die Zielgruppe auch nicht. Ja, und ich, es ist mir auch egal mittlerweile, aber ja, ich habe noch nie was Falsches erzählt, ja, aber sicher habe ich mich auch schon mal zum Affen da gemacht. Und das ist mir danach ein bisschen peinlich. Ich muss mir das dann nicht noch 10-mal angucken und es ist auch dann schnell gut.
Also außerhalb der TikTok-Welt, und da kommen wir ja jetzt zu, du bist ja, wie gesagt, breit aufgestellt und natürlich sind deine Patienten und Patientinnen auch deutlich älter zum Teil. Du hast 2 Bücher geschrieben, 2016 ein Buch mit dem phänomenalen Titel Fit im Schritt, das ist auch ein Bestseller geworden und ich kann nur sagen, clever, wir alle kannten ja damals damit Charme, also ja, das war gut, das war clever. Jetzt hast du mit Oliver Stöving zusammen ein neues Buch rausgebracht. Und das
also ich kann ja vielleicht jetzt auch endlich erzählen, wie es dann zu dem Fit im Schritt gekommen ist, weil ich musste gerne früher mal in meiner Pressearbeit sagen, ja, natürlich will ich Aufklärungsarbeit leisten und so weiter und tatsächlich hat der Verlag mich gefragt. Die wussten, dass ich ein bisschen was schreiben konnte. Die wussten, dass ich Urologin bin. Und die haben gesagt, damit Charme war so ein Erfolg. Hast du nicht Lust, ein Buch über Urologie zu schreiben? Das heißt, mir wurde die Idee zugetragen.
Mhm. Ja, war ja smart vom Verlag. Du hast jetzt mit Oliver Stöving ein neues Buch rausgebracht. Das heißt, gut aufgestellt, alles über den Penis. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und du hast es eben schon erwähnt. Du warst neulich schon in der WDR-Sendung Kölner Treff. Ich weiß nicht, ob wer es gesehen hat, um das Buch vorzustellen. Und ich habe es gesehen und der Moderator war ja sofort in diesem Ha-Ha-Hi-Hi-Modus, als er sich dir dann so zugewandt hat. Ist das die Regel, wenn du öffentlich mit jemandem über das Thema sprichst?
Ja, also ich muss sagen, Hans Siegel war auch neu, der hat Micky Beisenherz vertreten. Vielleicht wäre Micky da ein bisschen der bessere Kandidat gewesen. Er kennt sich jetzt im Dschungel eh mit Penissen aus, die werden aber nur verspeist. Hans Siegel, obwohl er ja auch quasi Doktor ist, war da ein bisschen ein bisschen Brüder jedenfalls. Nicht am Anfang in den Vorgesprächen, aber als es dann wirklich darum ging, genau, hat er so ein bisschen verschämt manchmal. Ich wurde auch irgendwie nur so unter den anderen, macht das die Runde im Backstage. Wer ist denn dieser Volker Wittkamp? Weil natürlich kennt jetzt Judith Rakers mich nicht unbedingt. Ist auch völlig okay. Ja, und es wurde immer nur gesagt, der Penismann. Aber also ich bin das gewohnt. Ja, also man hätte schon sagen können, der ist Urologe. Ja, aber ich war dann irgendwie Backstage nur, Sie sind der Penismann, kam Frau Rakers dann zu mir an. Ich so, ja.
Also ich werde weiterhin super ernst und professionell bleiben, versprochen. Und ich zitiere nur innerlich kichernd aus dem Vorwort eures Buchs. Wir verstehen die folgenden rund 300 Seiten als einen Reiseführer durch das Penis-Wunderland. Und es ist nicht nur ein Land der Männer, ein Penis geht uns alle an. Da jetzt mal direkt die Frage, warum geht uns Frauen der Penis auch an?
Ich glaube, die Frage, die bin ich eigentlich nicht derjenige, der die beantworten sollte. Ja? Aber natürlich geht der Penis allein funktionell auch Frauen an, ja, weil er zum Kinderkriegen oder Zeugen da ist, aber natürlich man damit auch jede Menge Spaß verbinden kann. Deswegen würde ich sagen, dass der Penis und das Buch auch sehr gut was für Frauen ist.
Weitere These im Buch, obwohl 40 Millionen Deutsche mit einem Penis leben und rund 30 Millionen weitere, nämlich heterosexuelle Frauen, auch regelmäßig mit Penissen zu tun haben, wissen wir erstaunlich wenig über dieses Körperteil und das ändern wir jetzt natürlich und wir springen direkt rein in die Welt des Penis, beziehungsweise Penises. Ich habe im Duden nachgeguckt. Der Plural ist auf jeden Fall der Penis. Penis.
Ja,
ich war verwirrt. Also, ich dachte, man sagt Penisse. Kannst du das aufklären?
Wir schreiben tatsächlich Penisse.
Ja.
Ja, es gibt auch Penen, könnte man auch sagen. Penis, also dass die Einzahl auch der Plural ist. Durchs Lektorat ging Penisse auf jeden Fall. Das heißt, da werden die sich ja auskennen. Aber sonst müsste ich das vielleicht alles nochmal ändern, wenn das jetzt falsch ist.
Müssen wir vielleicht die LateinexpertInnen fragen. Ich weiß nicht, ob jemand im Raum ist. Okay, wir starten mit ein paar Wahr- oder Falsch-Aufwärmfragen. An der Nase eines Mannes erkennt man den...
Johannes, Klassikerfrage. Tatsächlich gibt es da relativ wenig Studien zu. Ja, also könnte man eigentlich meinen, dass dass es da mehr Studien zu gibt, weil das so ein landläufiger Begriff ist, den jeder kennt. Es gibt nur eine japanische Studie und da wurden tatsächlich an Leichen später die Penisgröße mit der Nasengröße verglichen. Und tatsächlich war es so, dass Japaner mit einer größeren Nase im Durchschnitt in dieser, man muss sagen, relativ kleinen Studie einen größeren Penis hatten. Andere Studien gibt es nicht, deswegen kann ich es nicht sagen. Aus meiner Erfahrung als Urologe würde ich jetzt auch nicht sagen, dass dem so ist.
Okay. Ein großes Auto kompensiert einen kleinen.
Also es gibt auch dazu eine Studie. Ja? Also es gibt tatsächlich auch nichts, was nicht untersucht wurde.
Habe ich auch gelernt, ja, ich war wirklich erstaunt.
Ja, also ne, sagen wir ja immer, dass Männer mit Porsche oder sonst was oder vielleicht jetzt würde man eher sagen SUV eher einen kleineren Penis hat. Das hat die Studie leider nicht untersucht. Ja? Da ist auch die Frage, ob derjenige das, ist ja immer so eine Frage bei Penisstudien, wie wahr sind die Aussagen? Ja, gerade wenn es dann auch um irrigierte Penisse geht, wie misst man das nach und wer kontrolliert das oder wird das nur abgefragt, dann kommen da natürlich sehr viel falsche Ergebnisse. Man hat da aber tatsächlich die Leute in dem Glauben gelassen, es sei eine andere Studie und sie haben die Leute, die gedacht hätten, sie hätten im Durchschnitt einen kleineren Penis als die Normalbevölkerung, die haben sich mehr für Sportwagen interessiert. Das ist dabei rausgekommen, das kann man sagen, das ist wissenschaftlich belegt. Mehr gibt es zu diesem Thema leider nicht.
Sind die Glocken länger als das Seil, beginnt des Lebens zweiter Teil.
Ah.
Ich frag ja nur.
das ist tatsächlich so ein klassischer Spruch in der Urologie, den habe ich leider nicht erfunden. Ja, das ist so ein bisschen wie keine Diagnose durch die Hose, hat mein früherer Oberarzt immer gesagt. Das heißt, man muss die Leute auch ausziehen und sich das Ganze angucken. Und wenn man sich das anguckt, gerade bei älteren Herren, ist es so, dass das Bindegewebe im Alter lockerer wird und dass tatsächlich die Hoden weiter runterhängen und irgendwann auch den Penis überholen. Also es ist gar nicht so, dass der Penis unbedingt sehr viel kürzer wird, ja. Auch das wird er, gibt es aber meistens, das Bauchfett, was mehr wird, Grund dafür, dass der Penis weniger wird. Ja? Aber durch fehlendes Bindegewebe ist es tatsächlich so, dass die Hoden ab, sagen wir mal 50, also ich habe noch ein bisschen, länger werden. Ich meine, die Hoden sind eh nicht so schön. Ja, also ich glaube, es gab da auch mal eine Studie zu, da wurden Frauen nach der Attraktivität der Hoden gefragt und es kam irgendwie, glaube ich, kein schöner Hoden bei rum raus.
Ich lasse das einfach mal so stehen. Es gibt nationale Unterschiede zwischen kleinen und großen Penissen.
Tatsächlich, also das überrascht jetzt auch nicht so sehr, ist tatsächlich auch wie die Körpergröße gibt es und wird natürlich immer auch veröffentlicht und ist so ein bisschen die Frage, will ich ja gar nicht so drauf rumreiten auf dem Thema, ja, auch welche Bevölkerungsgruppen da jetzt den kürzeren ziehen und welche nicht. Es ist so, wie man denken würde. Sagen wir mal so.
Ich habe einiges in eurem Buch gelernt, zum Beispiel, dass der Penis in sehr vielen Ländern tatsächlich so heißt. Also Penis sagen die Franzosen, in Japan heißt es Penisu, bei den Spaniern heißt es El Pene. Deine Lieblingspenis-Variante international?
Cocktailwürstchen. Also in Cocktailwürstchen stecken drei Begriffe für Penis drin. Cocktail, der Schwanz und Würstchen. Finde ich sehr gut. Nein, eigentlich müsste der Penis im Deutschen irgendwie ganz anders heißen, weil im Deutschen klingen die Sachen eh immer so kompliziert. Ne? Man hat ja dieses Ambulance, Ambulantia und in Deutsch Krankenwagen. Also eigentlich müsste der Penis irgendwie so einen ganz aggressiven Namen im Deutschen haben.
Das stimmt, wir machen es gerne umständlich auch.
Ja,
ne?
Ja. Aber deswegen, ich kann mit Penis sehr, sehr gut leben. Ja? Ich spreche auch mit meinem mit meinen Kindern von Penis. Ja, da wird man manchmal so ein bisschen schief angeguckt, wenn man jetzt am Pissoir im öffentlichen Klo ist mit seinem Fünfjährigen oder auch Dreijährigen und dann mit über Penis und Hoden redet, ja, weil irgendwie die Leute es gewohnt sind, dass man Pullermann oder Pipan oder sonst was sagt, ja, und nicht Penis und Hoden, ja, was aber die normalen Begriffe sind.
Sind übrigens zwei im Raum, die angekündigt hatten, bei jedes Mal, wenn wir Penis sagen, dass sie einen Schnaps trinken. Also ich hoffe, dass sie das nicht durchziehen, kann ich an der Stelle nur sagen. Schon allein bei dieser Antwort.
Ja.
In den letzten 30 Jahren ist ja die durchschnittliche Penisgröße um 24% gestiegen, und zwar von 12 auf 15 Zentimeter im erigierten Zustand. Liegt es jetzt daran, dass wir einfach alle generell immer größer werden?
Ja, ein bisschen auf jeden Fall, weil die Körpergröße steigt auch, die Größe der Becken, die Kinder werden größer, also es wird tatsächlich alles größer. Warum das so ist, weiß man nicht wirklich. Da werden auch tatsächlich Hormone aus Nahrung oder so weiter, denkt man sich. Aber interessanterweise ist es so, dass die Fruchtbarkeit geringer wird. Ja, das heißt, der Penis an sich wird größer. Aber haben auch Studien gezeigt, dass er nicht mehr so gut funktioniert. Jedenfalls, was das Zeugen von Kindern angeht.
Also eine komische, gegenläufige Entwicklung irgendwie.
Genau, ich weiß gar nicht, womit man es jetzt vergleichen könnte. Also, nee, sorry.
Kannst du noch weiter drüber nachdenken? Ja. Gibt es eigentlich eine Studie, also es gibt ja offenbar unfassbar viele mit nachweislich falscher Aussage über den Penis, die sich absolut hartnäckig in dieser Welt hält, mit der du jetzt mal aufräumen möchtest?
Fällt mir tatsächlich keine ein, die
okay.
so wirklich falsch wäre oder sonst oder so völliger Quatsch. Nö. Hat alles, also macht alles Sinn.
Okay, bis auf, dass wir nicht so genau wissen, wie gemessen wird und ob nein, das so alles vergleichbar ist, aber ja, also das ist ja keine falsche Aussage, vielleicht erstmal in sich.
Genau, also wie gemessen wird, natürlich, wenn wir von Penisgröße sprechen, sprechen wir immer im erigierten Zustand, ja, und es wird gemessen von der Oberkante. Ja, also auch das wird oft gefragt im Internet zum Beispiel, ja. Wie misst man den Penis eigentlich richtig? Auch das habe ich sicher in irgendeinem Video schon mal erklärt, wie das passiert. Und es ist aber tatsächlich auch so, dass man, wenn man den Penis lang zieht, bekommt man die irrigierte Endgröße raus.
Mhm.
Das heißt, er muss nicht unbedingt irrigiert sein, um das zu messen.
Ist ja in so Studiensettings vielleicht auch manchmal gar nicht so einfach, ne? Wenn man dann so, ja.
Und also wir
wenn man dann liefern muss.
Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu eklig wird, aber wenn manchmal braucht man auch während einer OP einen steifen Penis, ja, um zu gucken, wie was später aussieht. Und dann pumpt man den quasi wirklich mit Flüssigkeit auf, ja, und erzeugt so eine künstliche Erektion.
In eurem Buch geht es ja tatsächlich auch um die Kulturgeschichte des Penis. Und ich habe mit Interesse gelesen, dass das Leben auf dieser Erde Millionen von Jahren bestens ohne Sex und auch noch viel länger ohne Penis vonstatten ging. Und ich zitiere, Millionen von Tierarten haben mit der ganzen Unruhe, die die Sexualität mit sich bringt, nach wie vor nichts zu tun. Das fand ich einen schönen Satz.
Da geht der Dank auf jeden Fall an Oliver raus, weil der ist nicht von mir. Sowas Schönes schreibe ich nicht.
Der Penis ist außerdem, ich zitiere weiter, eine frische Idee der Evolution. Das Konzept nahm mehrere Anläufe und wurde immer wieder als unpraktisch verworfen. So, und dann irgendwann mal hat es sich durchgesetzt, allerdings ja vor allen Dingen bei der Klasse der Säugetieren, die mit nur 6.400 Arten die einzige im Tierreich ist, bei der Männchen komplett mit Penissen ausgestattet sind. Und dann muss man allerdings sagen, Säugetiere und vor allen Dingen der Mensch dominieren halt jetzt auch den Planeten komplett. Eure damit verbundene These, der Penis ist insgesamt eine Erfolgsgeschichte.
Ja, also ich meine, die Welt ist ja vom Menschen besiedelt und domestiziert jetzt noch nicht so lange, wenn man die ganze Welt anguckt. Aber ich glaube, das ist eine sehr kurze Zeitaufnahme. Und ob der Penis Kultur oder eine Erfolgsgeschichte bleibt, wage ich ein bisschen zu bezweifeln, weil tatsächlich wirklich sehr, sehr viele Tiere und aber auch andere Arten es sehr gut ohne Penis schaffen.
Aus anderer Perspektive würde ich sagen, das weibliche Gegenstück ist ja auch nicht unbeteiligt dann, ne?
Das ist,
an der
ja,
Erfolgsgeschichte.
Ja, nein, natürlich nicht.
Ich habe unseren Podcast-Talk in Rubriken unterteilt und ich habe lange überlegt, ob ich die folgende Rubrik eher jetzt an den Anfang oder ans Ende packe. Und die heißt Horrorgeschichten aus der Praxis. Es gibt ja als Urologe wenige Dinge, die du nicht schon zu sehen bekommen hast. Schlimmer als jede Familien-WhatsApp-Gruppe ist eine WhatsApp-Gruppe unter medizinischem Personal. Ja. Gibt es solche im Ernst?
Ja.
Okay.
Ja, also es ist wirklich ja auch noch so alte, wo man drin ist. Also keine Sorge, da werden jetzt keine Bilder von Patienten geteilt. Ja, aber wirklich auch das, was man kennt aus Familien-WhatsApp-Gruppen, lustige Sprüche und so weiter. Und also es ist manchmal schon wirklich erschreckend und vielleicht auch schon am Rande der Legalität, was in solchen Gruppen passiert. Da muss man gar nicht zu Telegram gehen. Das erreicht so eine Urologen-WhatsApp-Gruppe.
Wer ist da genau am Rande der Legalität? Ihr als Urologen, oder?
Ah, das gezeigte Material. Also das will man natürlich. Also ich bin tatsächlich wirklich auch kein Freund davon und ich verschicke sowas nicht. Aber was man da zu sehen bekommt manchmal, ist nicht schön.
Okay, also es geht unter anderem, habe ich gelernt, um Dinge, die in die Harnröhre eingeführt werden.
Auch, ja. Also es gibt tatsächlich, glaube ich, noch keinen länglichen Gegenstand, der sich nicht in einer Harnröhre befand jemals. Ja? Also ob es USB-Kabel sind, ob es Wunderkerzen, Stricknadeln, es gab Knopfbatterien, also das ist nicht länglich, aber das ist das zweite Pendant, so kleine runde Sachen, die werden sich wirklich so blub, 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 blub immer weiter eingeführt, ja. Ist also kein, ich weiß nicht, King-Shaming, ja, also natürlich gibt es Leute, denen das gefällt, also ich möchte kein King-Shaming betreiben, es gibt Leute, denen das gefällt, die davon erregt werden, die das freiwillig machen, denen das Spaß macht, ja, aber es kann halt auch zu Verletzungen führen und das halt auch relativ häufig und dann, ja, dann suchen die natürlich Hilfe in der urologischen Ambulanz und dann wird auch geholfen. Ich meine, will man dem Extremsportler, der wird auch in der Orthopädie regelmäßig behandelt, ja, der Skateboarder mit dem 10. gebrochenen Knochen.
Die Skifahrer?
Ja, ne, so. Es ist halt eine andere Abteilung, aber es passiert auf jeden Fall. Und solange das einvernehmlich und ist, habe ich da tatsächlich auch gar nichts dagegen.
Ja, du schreibst auch tatsächlich sehr tolerant im Buch. Als Urologe würde ich davon eher abraten.
Ja, das fand ich. Also ist die Frage, vielleicht könnte ich das auch anbieten. Ja, also dass man es urologisch gesteuert macht, ne, dass unter urologischer Aufsicht, dann wäre es wenigstens sicher, wenn es mal irgendwie nicht mehr klappt mit der urologischen Karriere, wäre das noch so Urologe im Berghain, wäre noch ein Standbein oder KitKat eher.
Deine Lieblingsanekdote jetzt so aus deinem persönlichen Behandeln aus der urologischen Praxis? Also die darf auch schön sein, ne? Wir müssen jetzt hier nicht nur irgendwie, wir wollen jetzt hier nicht nur schlimme Bilder im Kopf erwecken.
Nee, schön.
Oder lustig wenigstens.
Schön gibt's. Nein, also es gab, doch, dies können wir es romantisch nennen?
Gerne.
Ja, okay. Also es war ein junger Mann, der kam zu mir sonntags in die Ambulanz, ins Krankenhaus und hat gesagt, da hat sich was entzündet unten am Penis. Ein Schnaps wieder. Ne? Und ich meinte, ja, gucke ich mir an und dann hat er ihn gezeigt, war so ein roter Knubbel. Ich so, hä, was ist das denn für ein roter Knubbel? Und komisch, habe ich ihn gefragt, was das denn ist, weil es war irgendwie nicht so ein Pickel oder sonst irgendwas oder größer. Ja, das habe ich mir da rein implantiert. Was? Er hatte sich im Gefängnis unter die Penishaut ein Stück einer Zahnbürste selber implantiert und wieder zugenäht. Jetzt kommt der romantische Part.
Ich wollte gerade sagen, was ist daran romantisch?
Und zwar als Überraschung für seine Freundin, wenn er aus dem Gefängnis wieder freikommt. Also so ein kleines, wie so ein Sextoy auf dem Penis, das hatte sich aber entzündet. Weil er hatte das Stück Zahnbürste, hat man so gesagt, vorher dann irgendwie so 3 Tage in der Backe gehabt, damit sich das an den Körper irgendwie
gewöhnt.
Ah, ja. Macht nicht so viel Sinn, weil da sehr viel Bakterien natürlich rumwandern und das hatte sich entzündet. Es war jetzt nicht mega schlimm entzündet, aber ich habe natürlich gesagt, das müsste man rausnehmen, weil was anderes kann ich auch nicht sagen. Wollte er nicht, weil war ja so viel Mühe und bis das endlich abgeheilt ist. Und dann ist er gegen ärztlichen Rat, hat er die Klinik verlassen. Ich habe ihm noch ein Antibiotikum mitgegeben und gesagt, das soll er dann wenigstens nehmen. Und dann war es, dann ist er da mitgegangen und ich denke mal, der wird damit heute noch noch rumlaufen und seine Freundin glücklich machen.
Also er ist nicht wiedergekommen.
Er ist nicht wiedergekommen. Und ich habe bis jetzt auch noch von keinem Kollegen, weil es war im Kölner Raum, da kenne ich ja auch recht viele Urologen.
Sind alle in der WhatsApp-Gruppe, oder?
Es kam bis jetzt noch kein Zahnbürstenstück zum Vorschein. Nein.
Okay, dann kommen wir zu der Rubrik Der Penis als Verräter. Weil das ist eine weitere These in eurem Buch, erklärt sich auch fast von selbst. Der Penis wird natürlich zum Verräter, weil er zeigt, welche Menschen, Dinge oder Situationen den Besitzer erregen oder welche eben auch nicht. Und zwar natürlich in angemessenen und unangemessenen Situationen. Gibt es tatsächlich auch Patienten, die Probleme haben, weil sie ständig in unangemessenen Situationen erregt werden, obwohl sie das gar nicht wollen? Also ist das ein Krankheitsbild vielleicht sogar?
Patienten, also fangen wir mal mit Matheunterricht früher an. Ja, also gerade wenn man Teenager ist, in der Pubertät ist, dann hat man seine Erektion auch noch nicht so ganz unter Kontrolle und da kommt es einfach zu Erektionen in den schlimmsten Momenten. Ja, egal, ob es jetzt auch im Freibad ist, ist es vielleicht normal, aber tatsächlich auch im Matheunterricht.
Warum im Matheunterricht?
Das kann auch der Religionsunterricht sein. Das war jetzt irgendein Unterricht.
Ja, also kein
Biologieunterricht, Latein. Es gibt tatsächlich auch paradoxe Erektionen. Das heißt, wenn man Angst hat, wenn man sich vor etwas fürchtet, dass man eine Erektion bekommt, einfach als ist quasi so eine Fehlschaltung. Ja, das gibt's auch. Und ansonsten, dass jemand ständig, wenn man älter ist, in unangemessenen Situationen eine Erektion bekommt, das gibt es eigentlich eher nicht.
Dann gibt es natürlich auch eher den umgekehrten Fall. Man ist erregt, aber kann nicht. Und das sendet ja dann ans Gegenüber auch ein falsches Signal und kann mitunter auch zu großen Problemen führen. Und das führt mich zu der Rubrik Der Penis und seine Pannen. Wie spricht man das eigentlich in so einer ganz konkreten Situation am besten an, wenn man so kurz davor ist, loszulegen und sich aber eben nichts regt? Also.
Das ist natürlich ein häufiges Thema in der Urologie. Es ist auch gar nicht unbedingt nur im Alter so, sondern es kann auch gerade in jungen Jahren auch bei Aufregung sein, wenn man Alkohol konsumiert hat, Drogen konsumiert hat, dass der Penis mal nicht so will, wie man selber will. Es ist ein Unterschied, ob es jetzt vielleicht in der Beziehung ist, ob es beim One-Night-Stand ist. Ja, sage immer, dass man offen darüber reden soll, dass man vielleicht auch ein bisschen darüber lachen soll, dass auch nicht unbedingt immer der penetrative Sex das Ziel ist. Ja, das sind so die Sprüche, die man raushaut. Aber in der Realität ist das natürlich schwierig. Es kommt aber total auf die Situation wirklich an. Es gibt da keine Blanko-Erklärung, wie man da reagieren sollte. Was man nicht sollte, ist halt versuchen, das Ganze überhaupt nicht anzusprechen, verdrängen, weil dann hat man wirklich dann beim nächsten Mal Angst davor, dann hat man Stress und dann kommt man in so einen Teufelskreis aus Nervosität, Stress, Angst und das tatsächlich auch drei Feinde für die Erektion sind.
Der Penis ist die wichtige Signalfahne von Herz und Seele. Das fand ich einen schönen Satz in eurem Buch, habe ich mir rausgezogen. Was heißt das jetzt nochmal konkret bezogen eben auf das Thema Pannen? Oder Störung?
Heißt das, wir hatten tatsächlich ist fast noch schöner, der Penis ist die Antenne des Herzens.
Mhm. Ja. Stimmt, den gab es auch, ja?
Den gab es auch, der war aber von einem anderen Urologen, deswegen mussten wir den umformulieren.
Den hättest du auch gerne erfunden, den Satz, ja?
Den hätte ich auch gerne erfunden. Nein, es ist ja so, dass der Penis hat im Prinzip, wird durch die fast kleinsten Gefäße im Körper mit versorgt. Ja, das heißt, eine Erektion kommt durch sehr, sehr kleine Blutgefäße zustande. Und es gibt auch ältere Männer, die haben Erektionsprobleme, denen ist das aber egal. Ja, die haben vielleicht keine Lust mehr auf Sex, ist andere Prioritäten, sonst was, ist völlig okay. Es gibt auch genau das Gegenteil. Ja, also da darf man auch nicht sagen, der 80-Jährige, den frage ich nicht mehr danach, ja, weil gibt es genau, durchaus das andere auch. Aber es ist so, wenn man Erektionsprobleme hat, sollte man tatsächlich auch mal sein Herzen untersuchen lassen, weil wenn diese kleinen Gefäße da unten nicht mehr funktionieren, heißt es, dass ungefähr 5 Jahre später die größeren Gefäße, die das Herz versorgen, dran sind. Ja, weil meistens sind es kardiovaskuläre Erkrankungen, Verkalkungen und deswegen ist der Penis tatsächlich auch so ein bisschen die Antenne des Herzens und kann so eine Warnung, eine Erektionsstörung kann eine Warnung für einen späteren Herzinfarkt sein.
Okay, das ist dann doch in der Tat gut, das mal zu wissen, dass ja, das so sein könnte, der Zusammenhang. Ja. Ich muss gerade an diese Weinberge denken, wo manchmal so Rosenstöcke daneben wachsen.
Ja.
Und wenn die befallen werden von so einer Milbe, dann weiß der Winzer, alles klar, die Milbe kommt, weil die eben früher anfangen. Da musste ich jetzt gerade dran denken, ja. Das Frühwarnsystem finde ich nämlich auch super. Du hast eben schon Stress erwähnt und das ist ja nun schon ein Thema, das sehr, sehr viele Menschen haben in dieser modernen Welt. Das ist ja auch für viele schlechte Dinge verantwortlich. Also Adipositas ist zum Beispiel teilweise auch stressbedingt, aber eben auch für Erektionsprobleme. Warum ist das eigentlich so? Was passiert da im Körper, dass das dann nicht klappt?
Du fragst ja Sachen. Nein, tatsächlich hat das hormonelle Gründe. Also Stress schüttet Cortisol aus. Cortisol ist ein Hormon, das Gegenspieler von Sexualhormonen ist, ja. Und Oxytocin und so weiter. Ich müsste selber nochmal nachgucken, was es alles ist. Aber das heißt, Cortisol hemmt die Sexualhormone und das ist sowohl für die Libido, also die Lust auf Sex, was ja auch oft verwechselt wird. Die Libido, die Lust auf Sex ist nicht gleich Erektion. Ja? Das heißt, Stress sorgt für weniger Lust, aber auch ist auch schädlich für die Erektion.
Jetzt dachte ich ja, wenn man das Thema hat, dass man dann eben zum klassischen Urologen geht. Das ist ja auch so, aber du überweist tatsächlich ja dann auch noch Patienten zu Spezialisten für sowas. Und da gibt es auch ein paar im Kölner Raum, habe ich gelesen, und die sind über Monate hinweg ausgebucht. Was machen diese Spezialisten dann noch genauer, was du nicht kannst?
Genau, also die haben tatsächlich noch speziellere Geräte. Das heißt, die können zum Beispiel messen, ob noch Erektionen in der Nacht da sind. Ja, das ist tatsächlich eine häufige Sache, die man dem Patienten zuerst fragt. Haben Sie noch morgendliche Erektionen? Ja, also die berühmte Morgenlatte, die hat man tatsächlich nicht wegen einer vollen Blase oder so, sondern weil man regelmäßig in der Nacht, ungefähr 5-mal, hat man in der REM-Schlafphase hat man eine Erektion. Das ist quasi wie so ein natürliches Training für den Schwellkörper. Und wenn man in dieser REM-Phase aufwacht, dann wacht man mit einer morgendlichen Erektion auf. Hat man jetzt diese Erektion noch, aber es klappt nicht beim Sex mit der Erektion, dann heißt das, dass da vielleicht sogar auch eher eine psychische Komponente dahinter steckt, weil das körperliche alles noch funktioniert. Ja? Bleiben diese morgendlichen Erektionen auch aus, dann heißt das, dass da eher auch was Körperliches dahinter steckt. Dafür brauche ich noch nicht einen Spezialisten, aber der kann das tatsächlich dann wirklich auch messen um sowas. Dann kriegt man so eine kleine
Manschette. In den Schlaflabor dann, oder?
Die gehen tatsächlich ins Penisschlaflabor. Ja? Und nein, man kann den Penis dann so eine kleine Manschette drum setzen und dann wird aufgezeichnet, wie oft der Penis in der Nacht Erektionen hat. Ja, die haben speziellen Ultraschall und gerade dann auch bei der Therapie gibt es halt im Prinzip alle modernen, neuesten Verfahren, die es beim Thema Erektion gibt.
Und wenn man dann merkt, also nachts klappt das, ist dann eher ein Psychologe tatsächlich auch fällig? Oder?
Ja, tatsächlich, ja. Ja,
also dann will da gibt es auch spezialisierte Psychologen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und dann macht man eher eine Psychotherapie oder guckt, was dahinter steckt. Man fragt sich mal, ist es tatsächlich vielleicht eher die Partnerin, wie ist es mit der Beziehung, wie ist es mit Stress? Ja. Dann wird das so geklärt.
Bei Frauen setzen ja auch ab 40 Jahren dann hormonelle Veränderungen ein, bei Männern auch. Also der Testosteronspiegel sinkt. Und wenn der sinkt, kann auch der Penis sinken, oder? Ist diese Analogie so zulässig?
Ja, also nicht tatsächlich. Beim Mann funktioniert das Ganze oder beim Mann fällt der Testosteronspiegel viel, viel langsamer ab. Aber tatsächlich kann es auch beim Mann zu Beschwerden kommen. Wenn man im Alter weniger Testosteron hat oder zu wenig Testosteron, das kann auch zu Depressionen führen und halt natürlich auch zu Erektionsstörungen. Das heißt, der Penis wird aber nicht kleiner, sondern es kann tatsächlich sein, dass es mit der Erektion nicht mehr so gut klappt. Und da kann sogar auch manchmal es helfen, wenn man Testosteron substituiert, also nicht spritzt. Meistens wird das über so ein Gel gemacht, was man täglich aufträgt.
An die entsprechende Stelle?
Nee, das ist egal. Meistens auch an die entsprechenden an den Oberarm. Okay.
Ihr gebt ja im Buch einige Tipps, was man tun kann, was jeder selbst beeinflussen kann, damit der Penis stabil bleibt. Erzähl mal.
ja, nein, es ist immer so, ich habe das eben schon im Vorgespräch gesagt, ich wollte ja nicht so ein Buch schreiben, so optimierst du deinen Penis auf jeden Fall. Ja, mach das und das und dein Penis funktioniert jahrelang, funktioniert auf einmal wieder, weil so ist es einfach nicht. Ja, man kann sicher viele gute Sachen für seinen Penis tun. Das sind aber tatsächlich die Sachen, die meine Mutter auch immer sagen würden. Ja, trink weniger, rauch nicht und mach ab und zu Sport. Ja, und ernähr dich einigermaßen gesund. Es gibt dann manchmal auch, klar ist das total schwierig, wenn man damit Probleme hat. Und dann gibt es Leute, die sich wirklich an den letzten Strohhalm an Nahrungsergänzungsmittel und sich dadurch aber tatsächlich auch noch viel mehr Stress machen. Das ist dann auch wieder nicht gut. Das heißt, man kann seinem Penis und seinem Körper was Gutes tun, aber es sind genau dieselben Sachen, die auch dein Herz fit halten, deinen Körper fit halten und dich halt geistig, mental fit halten.
Ihr erwähnt aber auch die penisfreundlichen Lebensmittel im Buch. Das musst du auch mal erklären.
Nüsse für die Nüsse, nee. Tatsächlich ist vielleicht ein bisschen anders bei der Fruchtbarkeit. Ja, das heißt, wenn man einen Kinderwunsch hat, dann kann man sicher ein bisschen mehr durch Ernährung auch machen als bei einer Erektion. Da helfen tatsächlich auch Nüsse. Ja, Nüsse sind tatsächlich sehr gut für die Spermienentwicklung. Und wenn man da Probleme hat oder es mit dem Kinderwunsch nicht so wirklich klappt, dann kann man da sicher auf seine Ernährung achten. Beim Penis ist es eher so, dass gibt ja auch die Sachen, die wurden alle auch schon untersucht, Aphrodisiaka, und da ist an den meisten ist auch nichts dran. Es gibt Ingwer, Ashwagandha, Kurkuma, Knoblauch, Chili. Das wurde alles auch untersucht. Da sieht die Studienlage aber auch tatsächlich nicht so gut aus. In manchen Fällen, bei Ashwagandha hat man so ein bisschen Testosteronsteigerung gefunden.
Ich weiß noch nicht mal, was das ist.
Irgendeine Wurzel. Also ich schluck das seitdem zweimal täglich in Kapselform. Gibt's gute Präparate. Da gibt's viel, was vielleicht hilft, aber ich glaube da tatsächlich, wenn man da das Ganze ausgewogen macht, dann ist man da auf der besseren Seite.
Ich habe mir einen weiteren Satz im Buch aufgeschrieben und der geht so. Der Penis, den viele heute als Lifestyle-Instrument begreifen, das man gegebenenfalls optimieren muss, ist besetzt mit Ängsten, Sorgen, Erwartungen und falschen Vorstellungen, vielleicht so vielen wie noch nie, so schreibt ihr. Und das hat auch einen nicht unwichtigen Grund, nämlich Pornografie. Also ihr regt euch im Buch ja nicht zu Unrecht darüber auf, dass alles reglementiert wird eigentlich, bis hin zur Krümmung der Gurke im Supermarkt nach EU-Richtlinien. Das war jetzt mein Beispiel, übrigens gar nicht aus dem Buch, aber ich fand, es passt. Aber schon Kinder teils auch Pornofilme, also aus allen Bereichen völlig ungehindert im Internet gucken können. Welche Auswirkungen hat das auf junge Männer?
Ich verteufel Pornografie sicher nicht, ja. Aber es ist ja so, wenn man sich vorstellt, dass man so Actionfilme, ja. Tatsächlich konsumiert man Actionfilme schon im Kleinkindalter mit der Familie, egal ob es jetzt die Paw Patrol ist oder später James Bond oder sonst was. Ja, da passieren Sachen, die sind nicht real, die sind Quatsch. Und das wissen Kinder, ja. Und bei Pornos ist es aber so, dass man die relativ früh eigentlich fast immer alleine konsumiert. Mittlerweile auch ich glaube, so jugendlichen WhatsApp-Gruppen sind wahrscheinlich genauso schlimm wie Urologen-WhatsApp-Gruppen. Egal, ob es über WhatsApp ist oder im Internet oder sonst was. Und da wird, glaube ich, nicht so schnell begriffen, dass das auch alles selektiert ist, dass das nicht wahr ist, dass das Schauspieler sind, dass die Penis, dass sie nur Darsteller mit großen Penissen genommen, dass jeder beschnitten ist, dass mit Fake-Sperma gearbeitet wird, dass geschnitten wird, dass die Länge überhaupt nicht stimmt, egal ob es die Länge des Penis oder des Orgasmus oder sonst was ist. Vom Frauenbild möchte ich jetzt in den meisten Pornos gar nicht erst anfangen, ja. Und ich glaube, das wird nicht so schnell klar, wenn man das konsumiert. Und das ist eben das Problem. Da tut sich auch so ein bisschen was auf dem Markt, ja, dass da tatsächlich auch viel mehr feministisch produziert wird und gerechter, aber das sind alles eher was für spätere Konsumenten. Ja. Das ist nicht das, was der jugendliche Erstkonsument sieht. Ja. Und ich glaube, da muss man einfach auch mit Aufklärungsarbeit rangehen und sagen, hey, so ist das.
Also ich glaube, den Zusammenhang kann sich jetzt auch so jeder vorstellen im Publikum, aber es ist ja tatsächlich auch so, dass ihr im Buch ExpertInnen zu Wort kommen lasst und zum Beispiel eine Psychologin da auch befragt, die eben sagt, dass in ihre Sprechstunde schon 20-Jährige mit Impotenzproblemen kommen und dass der mit dem Pornokonsum zusammenhängt. Also das hat dann keine medizinischen Gründe, sondern psychologische, also Stichwort Performance Anxiety. Mhm. So, das ist dann der Fachbegriff. Das ist ja schon einfach krass. Also wenn das auch medizinisch oder psychologisch schon so aufschlägt in den Praxen.
Ja klar, also das ist ein Feld, was man sieht, aber auch bei der Masturbation, ja, dass da tatsächlich zum Beispiel auch, wenn da nur Pornos konsumiert werden, ja, dass das irgendwann auch komplett fern der Realität ist. Ja, das ist alles in einem Maßstab völlig okay. Ja, aber wenn man nur Pornos konsumiert und nur das sieht und sich dann wieder vorstellt, wenn man dann echten Kontakt hat, ja, dann kommt man halt in so eine Sinnkrise.
Ja. Das ist ein schönes Wort dafür. Jetzt, klar, erwachsene Männer können das dann natürlich eher einordnen, wie Pornos hinsichtlich der Realität zu bewerten sind. Beeinflusst möglicherweise ja dann trotzdem. Diese Psychologin im Buch sagt tatsächlich ihrer Meinung nach, also höhere Scheidungsrate, niedrigere Beziehungsqualität. Gibt es Studien, die das tatsächlich belegen auch? Ist ja auch wahrscheinlich wieder sehr schwierig herzustellen, der Zusammenhang, oder?
Ja, also gibt es tatsächlich wenig bis keine Studien, die sagen, dass Pornokonsum so schädlich ist. Ja, und es ist auch ein bisschen die Frage, was war zuerst da? Ist zuerst der vielleicht schon der Beziehungsknick und dann werden vermehrt Pornos konsumiert oder also dass die Beziehung durch Pornokonsum direkt kaputt geht, glaube ich da tatsächlich nicht so. Das sehe ich nicht ganz so streng. Es gibt auch Pornos, die helfen Beziehungen. Auch das kann manchmal ein Schritt in die richtige Richtung sein, wenn es nicht mehr so richtig klappt, ja, dass man damit tatsächlich das so ein bisschen auffrischt durch Pornos oder Sextoys. Also es gibt durchaus auch das andere. Auch da ist wieder wichtig, dass man drüber redet, ja. Es ist auch so, dass Pornos werden halt dann noch in der Gesellschaft als Tabu auch angesehen und dann konsumiert jeder in seinem Zimmer, getrennten Schlafzimmer, Pornos, beide haben ein schlechtes Gewissen und denken, sie würden fremd gehen und dabei ist es vielleicht völlig okay. Ja, aber wenn man darüber redet und dann ist es am Ende kein Problem mehr.
Wir kommen zum Thema oder zu der Rubrik Masturbation. Die onanierende Frau ist selbstbestimmt und feministisch. Der onanierende Mann hat tendenziell eher noch so ein etwas peinlichen Ruf, kann man jetzt vielleicht nicht zu 100% sagen, aber kann man glaube ich, ja, also.
Es gibt ja dieses schreckliche Wort, dieser, also kennt glaube ich jeder auch diese Sextoys für Männer an Raststätten. Ja, für Frauen, die vielleicht.
Habe ich noch nie gesehen.
Nein, genau. Für Frauen, die noch nicht an Raststätten auf Klos warst, da sind dann tatsächlich so Plastikvulven, die in noch so billigen Plastik genauso abgebildet und so werden halt auch Sextoys für Männer noch verkauft. Der Dildo ist auch nicht mehr meistens jetzt bei Frauen, das ist kein strammer Penis Nachbau mehr, sondern das ist ja fast schon alles entweder so USB-gesteuerter Hightech oder könnte man sich auch in die Vitrine stellen. Das gibt's auch für Männer, solche Sextoys, die schön aussehen und gut funktionieren.
Aber
und
nicht an der Raststätte, meinst du?
Entschuldigung?
Aber nicht an der Raststätte, meinst
du? Genau, die gibt's nicht an der Raststätte. Nein, der masturbierende Mann wird schon noch so als pornokonsumierender, einsamer Mann oft dargestellt, der keine Frau abbekommt, ja, und man fühlt sich nicht männlich, wenn man masturbiert, ja, weil man masturbieren muss und nicht irgendwo jetzt Geschlechtsverkehr hat. Und das ist schon noch ein Bild, was manche Männer auch im Kopf haben und was dazu führt auch, dass teilweise Jugendliche auch immer ein schlechtes Gewissen haben oder auch Männer, wenn sie masturbieren.
Du bist ja ein großer Fan der Masturbation, ne? Also als Mediziner meine ich.
Nochmal die Kurve bekommen.
So ein bisschen schlüpfrig müssen wir ja schon bleiben an diesem Abend. Ja.
Echt? Waren wir schlüpfrig? Nein.
Masturbation? Ich weiß nicht, in dem Zusammenhang, ich habe eine Banane mitgebracht von zu Hause. Vielleicht kannst du die noch für dein Video benutzen. Die lag hier so rum und vorhin dann dachte ich, ich bringe die mal mit.
Bananen kommen tatsächlich sehr häufig auch in meinen Videos vor. Man muss ja auch immer so ein bisschen aufpassen bei den Sachen, die man nimmt, dass die nicht vom Algorithmus halt gelöscht werden. Ne? Das heißt, deswegen sind so Plüschsachen auch, wenn man so Plüschpenisse, die werden halt nicht direkt zensiert oder gesperrt. Und da muss man.
Weil das kein anstößiger Inhalt ist.
Genau, genau. Also es gab mal eine Zeit lang, da wurden tatsächlich auf TikTok verstärkt Kochvideos rausgenommen, weil halt ein Messer zu sehen war. Ja, und das hat halt dann einfach der Algorithmus rausgenommen und gesagt, das wäre eine Waffe. Und irgendwann wurde der Algorithmus auch schlauer. Aber da ist es tatsächlich bei Aufklärungsarbeit, muss man auch aufpassen. Da muss man wirklich aufpassen, wie oft man das Wort Penis sagt, weil sonst ist das Video gelöscht oder wird nicht ausgestrahlt, wenn man zu häufig das Wort Penis sagt. Wo waren wir nochmal stehen geblieben?
Bei der Masturbation.
Bei der Masturbation, genau. Ich bin ja bekanntlich ein riesiger Freund der Masturbation. aus medizinischer Sicht nur, denn Masturbation hat tatsächlich fast nur Vorteile. Ja, also es schüttet da wieder Glückshormone aus, es baut den Stress ab. Es gibt auch Studien, die sagen, dass häufige Masturbation auch vor Prostatakrebs schützt zum Beispiel, ja, was man sich tatsächlich schon auch so als reinigend durchspülenden Akt auch tatsächlich erklären kann. Exakt waren es, glaube ich, 27 Mal im Monat masturbieren senkt das Prostatakrebsrisiko. Oder waren es 17 Mal? Ich weiß gar nicht. 27 ist halt schon auch viel.
Ja.
Ne?
Im Februar muss man da fast täglich eigentlich aktiv werden. Oder
das,
zählt
das
auch dreimal am Tag und dann Pause.
Ob man das nachholen kann, ne? Ob man am Ende... Also ich bin durch.
Also die Studien sind noch nicht ganz ausgereift, dazu ist mein Eindruck. Vielleicht mal zu einem etwas ernsteren Thema, was mich interessiert, weil das jetzt gerade auch in Köln und der Region medial aufgekommen ist. Und zwar hat das sogenannte sexualpädagogische Konzept einer katholischen Kita in Kerpen-Türnich, gleich neben Köln, für Wirbel gesorgt. Da wurde nämlich im Kindergarten St. Rochus Kindern offenbar einen Raum zum Masturbieren angeboten. Das skandalisieren jetzt Medien wie die Bild und Co. und sagen, Gott, oh Gott, wie kann das denn sein? Tatsächlich sah dieses Konzept vor, dass einzelne Kinder sich ihren Bedürfnissen entsprechend in einen geschützten Raum zurückziehen können, um sich körperlich zu entdecken, was in öffentlichen Räumen und im Beisein anderer Kinder eben nicht erlaubt ist. Was sagt denn der Urologe dazu?
Oh. Also ich glaube, das überschreitet tatsächlich meine Kompetenz. Ja, also ich kann da eine Meinung zu haben, ich kann das tatsächlich nicht bewerten. Ich finde es persönlich ein bisschen zu krass und zu nicht den richtigen Raum dafür. Ja, also dass das passiert in Kitas und so weiter. Ich habe, wie gesagt, Kinder, die sind 2 und 5 und da gibt es auch Regeln und da weiter. Das muss man thematisieren. Das wird auch auf Elternabenden besprochen. Extra einen Raum dafür zu geben. Ich meine, damit forciert man das ja auch wieder. Ich weiß nicht, was da tatsächlich, ob das gut ist.
Also ich thematisiere es jetzt auch nur deshalb, weil in eurem Buch ja auch Kinder thematisiert werden und da halt gesagt wird, dass es erstmal was völlig Normales ist. Auch
ja klar, auf jeden Fall. Ne? Also das sehe ich
das
auch
machen.
So. Und dass man Aufklärungsunterricht in der Schule hat, dass man als Eltern das Ganze, dass Nacktheit normal ist, dass über Penis reden normal ist, dass Erektion in jeglichem Alter normal ist, ja. Total, ja. Also da gab es sicher Zeiten oder was. Das war früher, glaube ich, nicht so in den meisten Familien. Ich habe ja schon das Problem, dass, wenn ich frage, hatte denn in der Familie Prostatakrebs, also über sowas wurde schon nicht, weil es die Prostata war, ja, da wurde schon nicht drüber geredet, woran der Vater am Ende gestorben ist. Also dass man mehr darüber redet und dem Ganzen auch ein Thema gibt, aber ob man dafür einen extra Raum in der Kita macht, geht mir, glaube ich, zu weit.
Okay, dann kommen wir jetzt zur Rubrik der Penis und die Hilfsmittel. Man liest sich ja, wie gesagt, durch die Kulturgeschichte des Penis. Ich habe vorhin angefangen zu einer Zeit, wo es noch keine gab und so weiter und dann kommt ihr irgendwann mal in die 70er, 80er Jahre. Interessant fand ich, also Pornofilme wurden ab 75 legal. Der erste Sexiest Man ist Mel Gibson, 1985. In den 80ern kommt natürlich auch der AIDS-Schock und 98 kommt Viagra raus. Und seitdem, behaupte ich mal, gibt es einen ungebrochen boomenden Markt, würde ich einfach mal so schätzen. Welche Erfahrungen machst du damit als verschreibender Arzt? Wie häufig ist das Thema? Wie stehst du dazu?
Ja, habe ich eben schon gesagt, das ist sehr, sehr häufig. Ja. Es ist eine häufige Erkrankung. Und bevor es Viagra gab, hatte man da fast nichts, was man verschreiben konnte. Ja? Und tatsächlich ist ein Viagra ein super Medikament, was sehr, sehr gut wirkt und genau das macht, was es soll. Ja, man hat das ja zufällig entdeckt, im Rahmen von einer Blutdruckstudie kamen irgendwie auf einmal diese Pillen immer weg, ja. Und die waren, das heißt, der Blutdruck senkte sich nicht, aber es machte was anderes. Und dann wurden die geklaut, die Tabletten. Und das hat man dann irgendwann mal, ist man auf die Suche gegangen und hat gemerkt, dass das tatsächlich wegen der Erektion war. Und dann hat halt Pfizer damit einen riesen Coup erlangt. Und es hilft tatsächlich ganzen Ehen, Familien, sonst was, ja, auch da wieder aktiv zu werden. Und es haben mehr Leute tatsächlich auch Angst vor Viagra. Zum einen, weil sie denken, das ist ja schlecht fürs Herz. Ja? Auch das ist tatsächlich eine Fehlinterpretation am Anfang gewesen. Und zwar ist es so, dass es schon vermehrt Tote gab, nachdem Viagra auf den Markt kam. Später hat man aber dass es auch Herzinfarkte gab. Später hat man aber herausgefunden, dass die Leute einfach tatsächlich meistens beim Geschlechtsverkehr gestorben sind. Das heißt, sie waren zu schnell wieder zu agil. Und sehr viele Herzinfarkte passieren im Bett oder auf der Toilette. Ja? Und das hat zu den Todesfällen geführt und nicht der Stoff an sich. Das heißt, es ist mittlerweile auch nicht mehr so teuer. Es gibt sehr viele Generika. Es gibt andere Mittel, die wirken noch besser als Viagra. Da muss man jetzt auch keine Werbung für machen. Ich glaube, selbst Viagra, ich habe mal für einen Clip versucht, Viagra zu bekommen. Bekommt man gar nicht mehr in der Apotheke. Aber wenn man das war für einen Filmdreh tatsächlich, die wollen natürlich dann, wenn man als Urologe was gibt, wollen die so eine blaue Raute haben. Ja, aber die wenigsten Potenzmittel sehen heute aus wie eine blaue Raute, sondern sind eine weiße oder eine gelbe oder sonst was Tablette. Und Viagra, das Original, ist so teuer, das hat fast keine Apotheke mehr da. Ja, wie gesagt, deswegen ist ein sehr gutes Medikament mit wenigen Nebenwirkungen. Zweiter Grund, warum Männer das auch manchmal nicht wollen, ist tatsächlich auch so dieses Männlichkeitsding wieder. Ja, ich brauche das nicht. Nee, so schlimm ist es auch nicht und das kriege ich schon noch hin. Ja, so ein bisschen so sich nicht helfen lassen wollen. Und das sind so ein bisschen die Vorurteile.
Auf das sich nicht helfen lassen wollen, kommen wir auch gleich noch in einer anderen Rubrik zu sprechen, beim Thema Männer und Ärzte. Wo war ich? Genau, es gibt natürlich wahrscheinlich auch sehr viele unseriöse Mittel, die dann im Internet und so weiter beworben werden. Wahrscheinlich für Männer, die sagen, ich will nicht zum Arzt.
Genau.
Was ist da so unterwegs, sage ich mal?
Es gab ja jetzt gerade auch wieder die Diskussion, ob Viagra rezeptfrei wird. Ja, und das ist in manchen Ländern so, dass man es im Prinzip wie Ibuprofen oder Paracetamol in der Apotheke bekommt, was auch wiederum zeigt, dass es tatsächlich wirklich relativ nebenwirkungsarmes Medikament ist. Und die Argumente dafür wären halt, dass man den Schwarzmarkt umgeht und wo halt teilweise gestreckt, also wenn man Glück hat, wirkt es halt gar nicht. Wenn man Pech hat, ist halt irgendwas Schädliches drin. Also man wird wahrscheinlich nicht direkt von sterben. Aber es macht meistens keinen Sinn, das irgendwo im Internet zu kaufen.
Okay. Verstehe ich. Ist ja So ein bisschen wie Cannabis, muss ich gerade dran denken. Ne? Da ist ja auch die Diskussion, machen wir es legal, um den Schwarzmarkt auszutrocknen? Eine ganz ähnliche Idee.
Ich überlege gerade, ob das Sinn macht, aber doch, ja, ein bisschen schon.
Wir kommen zum Thema Sport. In eurem Buch finden sich auch tolle Schlagzeilen aus den vergangenen Jahrzehnten zum Thema Penis. Ein Beispiel aus der Bild im Jahr 2007. Ich zitiere: Bundesliga-Hammer. Erstes Tor mit Penis geschossen. Nationalspieler Gomez, Doppelpunkt, es tat sehr weh. Was mich zu der Frage bringt, gibt es eigentlich viele Sportarten, wo mittlerweile auch so Schutz angebracht wird? Und anders gefragt, hat man als Urologe dann auch mit sportbedingten Verletzungen zu tun?
Tatsächlich ist meistens der Hoden mehr in Gefahr. Ja, gar nicht der Penis, sondern die meisten Verletzungen passieren eher, dass man ein Hodentrauma hat, dass tatsächlich die Hoden platzen können, ja, dass der Hodensack aufreißt. Sowas passiert eher. Klassiker da sonst auch so der Fall auf die Fahrradstange. Ja, das passiert auch gerne mal. Der Penis ist da relativ hart im Nehmen, würde ich sagen. Vor allen Dingen, weil er meistens ja nicht irrigiert ist. Ja, also der Penis ist eher in Gefahr, wenn er irrigiert ist, weil er dann prall gefüllt ist. Der Penis kann auch nicht brechen, also es gibt keinen Knochen im Penis.
Da fallen
Penis.
Mir andere Schlagzeilen direkt ein. So. Ne? Ja.
Genau, also ja. Auch das ist nicht der Fall. Aber der Penis kann tatsächlich eher, wenn er irrigiert ist, kann er reißen. Und dann sieht der tatsächlich so aus wie so eine Aubergine. Ja? Also eigentlich ist die Aubergine das falsche... der falsche Emoji für den Penis, denn er sieht nur so aus, wenn man einen Penisbruch hat. Dann schwillt er extrem an und wird so blau wie so eine Colaflasche oder Aubergine halt.
Habe ich nicht gerade erst gelesen, dass die Aubergine jetzt auch entfernt worden ist, irgendwie bei Instagram oder so?
Ja.
Ich meine, ich hätte es gelesen.
Ach, was mache ich denn
dann?
Dass
die auch nicht mehr zulässig ist.
Achso, du hast doch eine andere Frage gestellt. Genau, also es gibt, man kann sich mit einem sogenannten Suspensorium schützen. Mhm. Ja, also so eine Plastikhartschale, wie das Pendant quasi zum Gebissschutz vom Boxer für untenrum. Ich glaube beim Baseball, ja. Braucht man das, da ist dann eher der Ball oder der Schläger des Gegners dann das Gefährliche. Bei Kampfsportarten wird sich auch ein Suspensorium getragen. Das wären so die Sportarten, die mir einfallen würden.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True-Crime-Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Wir müssen über Beckenbodentraining sprechen. Da wird ja normalerweise im Zusammenhang mit Müttern gesprochen oder älteren Damen. Du hast sehr schön jetzt im Kölner Treff auch eine Übung vorgemacht für den Beckenboden, weil du sagst, dass das Beckenbodentraining jede Menge tut, auch für den Mann.
Ja, ich glaub,
musst du jetzt nicht nachmachen, aber...
Nee, das war da schon so peinlich. Aber nein, also tatsächlich ist es so, der Beckenboden, wenn man Beckenbodentraining macht, auch als Mann, dann fördert das die Durchblutung im kleinen Becken und damit auch die Durchblutung für den Penis. Ja, und es hat zwei Vorteile. Zum einen kommt mehr Blut in den Penis rein. Zum anderen ist aber auch so, dass das Blut bei einer Erektion ja im Penis gehalten werden muss. Ja, und das passiert durch einen Muskel, der aktiv ist und der das Blut quasi zurückhält im Penis, wie so ein kleiner Staudamm. Und das wird auch trainiert, dieser Muskel. Es ist auch so, dass die Ejakulation besser oder stärker wird. Für wen auch immer das wichtig ist, ja, ist tatsächlich eine Frage auch, die ich sehr, sehr häufig gestellt bekomme. Wie schaffe ich es, meine Ejakulation zu verbessern? Also, dass die schneller rauskommt und mehr rauskommt. Ich glaube, das ist auch eher wieder so ein Porno-Ding tatsächlich. Mhm. Ne? Dass man es da daher gewohnt ist, dass da, aber da wird halt wirklich mit so großen Spritzen gedrückt, ja? Ja. Und es gibt teilweise auch so kleine Schläuche, die unter dem Penis verlegt werden, ja, und wo dann über eine Spritze dann so Fake-Sperma rauskommt. Aber das fragen viele Leute, wie kann ich meine Ejakulation stärker und schneller und mehr machen? Und das wäre theoretisch mit Beckenbodentraining auch möglich. Es beugt Prostatabeschwerden, ja, und auch Inkontinenz auch bei Männern vor. Und es ist auch sehr entspannt. Ich mache das immer in der Badewanne tatsächlich. Immer, wenn ich bade, mache ich eine Viertelstunde Beckenbodentraining.
Vorbildlich.
Ja.
Ja. Es gibt jede Menge unnützes Wissen auch über den Penis in dem
Nein.
Buch, muss man sagen. Doch, doch, doch. Was nicht heißt, dass es nicht unterhaltsam ist. Ich habe jetzt nur mal ein, zwei Beispiele rausgegriffen, die ich besonders interessant fand. Es sind mittlerweile viel mehr Penisse auch in Filmen zu sehen und das hat einen neuen Berufszweig eröffnet, nämlich den Penisattrappenhersteller. Weil nach MeToo, muss man wissen, habe ich auch gelernt, wird also Nacktheit am Set streng reglementiert. Und es gibt eine schöne Szene, wo der Schauspieler Theo James in der Szene der Serie The White Lotus, ich weiß nicht, ob das jeder gesehen hat, sich irgendwie vor der Ehefrau umziehen musste. Und es war also eine Nacktszene. Und dann wurde dazu eine möglichst natürliche Penisattrappe bestellt, dachte man. Und dann wurde so ein 22-Zentimeter-Monster geliefert. Und diese Anekdote beweist für euch, also Hollywood ist bereit für Penisse, aber nicht für Penisse, wie sie wirklich sind. Penisattrappen in Filmen, das war mir vollkommen neu.
Mir tatsächlich auch, das hat Olli recherchiert, ja, deswegen, also ich krieg schon auch mein Feed bei Instagram und auch bei TikTok ist schon auch sehr geprägt, ja, weil ich viele Sachen auch raussuche und ich krieg eigentlich auch jede Schlagzeile immer mit, wenn irgendwas mit Penis ist, letztens auch Weihnachten wieder mehr Penissprüche und sowas, Penissprüche, mehr Penisbrüche.
Eine neue Studie war das, ne?
Aber das war mir auch neu, ja, es macht ein bisschen auch Sinn, ja, also ich finde es jetzt, das ist die Frage, ob der Mann sich jetzt da ausziehen soll vor der Kamera und seinen Penis zeigen muss, ob er es möchte, ob man ihn laut Drehbuch dazu, ich sag mal, ne, verdonnern kann. Und wenn man da Attrappen hat, aber ja, dann sollten die halt auch den Durchschnitt, also die ungefähr 15 Zentimeter widerspiegeln und eben nicht die 22 Zentimeter. Was macht man, wenn der Schauspieler dann sagt, ach nee, der ist aber zu klein, wie sehe ich denn dann nachher aus? Ich weiß es nicht. Ja, und es ist ja auch so, dass in Hollywood auch mittlerweile alles, ich meine, jeder Film, für jeden Film geht ja jeder Schauspieler immer so krass durchtrainiert. Es gibt so viele Rollen gefühlt, gerade auch in so Superhelden, wo weniger gespielt wird und man hat das Gefühl, dass der einfach 6 Monate im Fitnessstudio war, aber das Spielerische so ein bisschen in den Hintergrund kommt und da ist es auch so.
Eine weitere Lieblingsanekdote im Buch: 2021 ist das große Schiff Ever Given im Suezkanal gestrandet. Viele erinnern sich bestimmt. Das hatte ja dramatische Folgen, weil dieser wichtige Handelsweg verstopft war. Und kurz vor dieser Havarie, als das Schiff noch auf Durchfahrt warten musste, ist das Schiff einen sehr ungewöhnlichen Kurs gefahren, wie Auswertungen ergeben hat. Und zwar hatte die Crew einen riesigen Penis ins Meer gezeichnet, also mit der Route des Schiffs vor dem Kanal. Die weltweite Empörung war groß. Schade, dass ich jetzt das frappierende Bild dazu nicht zeigen kann. Ich habe es nämlich gegoogelt, also selbst der Spiegel hat berichtet und alle. Ich weiß nicht, warum ich es damals nicht mitbekommen habe. Also super, super Geschichte. Der Sprecher der Crew behauptet, das war purer Zufall. Und seitdem streitet nein, das also, Netz, war es Zufall oder nicht, weil dieses Bild sieht schon recht eindeutig aus von diesen Messdaten.
Wenn man das Bild sieht, dann, ja, dann sieht man, dass das nicht Zufall war. Und ich weiß auch nicht, wie man das dann dem Chef erklärt, wenn man kurz danach den Suezkanal für was weiß ich wie viel Milliarden Euro lahmlegt. Das Ganze passiert aber relativ häufig. Also ich glaube, kommt immer mal wieder Kampfjet oder Hubschrauberpilot, fliegt Penis in die Luft. Ja. Also das ist nichts Seltenes. Ich denke mal, es sind meistens auch Männer, die das Ganze machen. Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass ich, als ich irgendwann mal gejoggt bin, 2010, bin ich so zweimal gelaufen, glaube ich, habe natürlich mir zuerst mal so eine App runtergeladen, irgendwie Runtastic oder so, da kommt man später auch immer so seine Strecke sehen. Und dann habe ich gesagt, warte mal.
Du warst Ideengeber für die Crew. Aha.
Und hab dann beim nächsten Mal laufen tatsächlich einen riesigen Penis ins Agnesviertel durch meine Route gezeichnet. Und also ich kann ihn verstehen, aber bei mir ist halt nichts passiert dann danach. Also man muss schon aufpassen.
Letzte Anekdote. Ihr besprecht auch das weltweit einzige Penismuseum in Reykjavik. Und da ich halbe Isländerin bin, freut mich das besonders. Man muss sagen, lange Jahre, das wusste ich sogar, war das Einzige, das in diesem Museum fehlte, ein menschlicher Penis. Also da waren alle möglichen Tierpenisse bis Walpenis und so weiter ausgestellt. Das hat sich mittlerweile geändert. Warst du schon mal da?
Ich leider nicht. Olli ist auf der Recherchereise tatsächlich, weil er auch zufällig in Island war, ist er da hingegangen, hat das besucht und hat mir danach auf jeden Fall berichtet. Das muss sehr, sehr erstaunlich sein. Auch der ist ja wirklich die zweite Generation Penismuseum. Es fing an mit einem, ich glaube, der Vater war Hirte und der hat irgendwie so einen Tierpenis bekommen und dann hat er die gesammelt, hat von jedem im ganzen Umkreis immer wieder Tierpenisse bekommen und daraus wuchs dann dieses Penisimperium in Reykjavik auf und mittlerweile gibt es dann Walpenisse, es gibt ja also tatsächlich nichts, was man Also kein Penis fehlt und menschlicher ist jetzt auch da, oder?
Ist jetzt auch da, ja. Und man kann sich auch da bewerben. Also wenn man glaubt, dass sein bestes Stück ausstellungswürdig ist, kann man sich unter phallus@phallus.is bewerben. Und eine schöne Anekdote in dem Buch fand ich auch noch, dass es einen großen Fan und auch offenbar Mäzen des Museums gibt, der seinen Penis am liebsten schon zu Lebzeiten spenden wollte. Und da hat der Museumschef aber abgewunken und hat gesagt, es herrsche keine Eile.
Ja, das gibt's so. ja.
Wäre auch gar nicht so einfach jetzt, ne? Weiterzuleben dann, oder? Also
gibt's ja auch immer mal wie in Schlagzeilen Rothenburg und so weiter und tatsächlich, wo Penisse abgetrennt und verspeist und so weiter. Und also es wäre möglich und es wird ja auch manchmal medizinisch gemacht, dass tatsächlich ein Penis auch abgetrennt worden muss, weil es auch Peniskrebs gibt zum Beispiel. Da muss man teilweise relativ viel mitnehmen oder auch bei Geschlechtsangleichungen wird es im Prinzip auch gemacht. Also es ist möglich, ja, und wenn der das, sage ich mal, nicht selber durchführt, dann wird das auch gehen. Aber ich glaube, das ist auch, nennt er sich Kurator, Auftrag des Peniskurators, dass dass das Ganze ja nicht solche Ausmaße nimmt.
Ja, der Kurator war ja, wie gesagt, auch nicht interessiert. Ja. Wir müssen noch unbedingt ein Thema streifen, bevor wir dann langsam zum Schluss kommen. Mit kleinem Glied in den Türkei-Urlaub, mit großem nach Hause, das ist inzwischen Realität. Ich zitiere wieder aus dem Buch. Ich wusste das bislang von Haarimplantationen, dass die unter anderem in der Türkei, natürlich auch in Deutschland und vielen anderen Ländern, solche Dinge angeboten werden. Ich wusste das bislang nicht von Penissen. Man weiß ja auch, dass die Vagina mittlerweile, dann werden Schamlippen kleiner gemacht und also alle möglichen Dinge getan. Der Penis ist also auch dran jetzt operativ und ich würde gerne mal ganz kurz zumindest die einzelnen Methoden ansprechen und einfach mal die Frage beantwortet bekommen von dir, was davon überhaupt ansatzweise seriös sein kann und was einfach nur Schindluder ist. Also Türkei, Penisverlängerung. Auch Deutschland natürlich, aber funktioniert das?
Genau, also tatsächlich ist eine Sache relativ einfach. Man muss sich ja vorstellen, dass der Penis zu einem großen Teil im Körperinneren noch weitergeht. Ja? Auch die Erektion. Das heißt, der ist an so einem Bandapparat am Schambein aufgehangen und wenn man dieses kleine Band durchtrennt, dann rutscht der quasi noch so ein Stück raus. Also das ist tatsächlich gar nicht so kompliziert und gar nicht so großer Eingriff und bringt 2-3 Zentimeter, 2-3 glaube ich ungefähr. Das kann man machen, dann wird er nur länger, nicht dicker. Bei dicker machen kann man auch relativ einfach und zwar, wenn man entweder Hyaluron oder auch Eigenfett spritzt. Hyaluron kann man zum Beispiel ganz gut erstmal spritzen, weil das sich wieder abbaut. Ja, das heißt, man kann mal gucken, wie es damit aussieht und später kann man Eigenfett nehmen. Vor allen Dingen, weil es auch manchmal so ist, dass das Eigenfett vielleicht an Stellen geht und nicht so ein bisschen nicht ganz gleichmäßig ist. Ja, also es ist tatsächlich, glaube ich, da auch eher wieder so ein psychischer Aspekt. Und wenn jemand da sehr drunter leidet, okay, ja, die Frage ist, warum leidet er darunter? Genauso bei den Vulvalippen, die abgetrennt wird, willst du das wirklich? Oder ist es so, dass du jemandem gefallen wirst? Funktioniert dein Penis nicht so gut, wie er ist? Wenn jemand einen enormen Leidensdruck hat und sich danach besser fühlt, bin ich jetzt kein Feind davon. Weil es in vielen Fällen auch nicht ganz mega schlimme OPs sind. Also es ist nicht möglich, da jetzt so ein Stück rauszumachen und wieder ein Stück einzusetzen. Ne? Also das würde die Funktion auch sehr beeinträchtigen. Ja? Deswegen, ja, ich glaube eher, dass da auch wieder Thema Aufklärung eine wichtige Rolle spielt. Wie groß ist der Penis normal? Eben nicht das, was man sonst sieht, weil daher rührt ja der Wunsch, ja. Und ich glaube, da muss man eher dran arbeiten. Aber ich meine, in welche Richtung die Schönheitschirurgie überall geht, das durch auch Filter und so weiter. Ich meine, auch Hollywood, jetzt hat jeder tatsächlich so krass markante Wangenknochen. Ja, das ist ja auch das, was bei Männern jetzt im Moment massig mit Hyaluron gemacht wird.
Okay, aber wenn, also es ist Thema in den Praxen und du würdest eigentlich immer sagen, wenn es sich vermeiden lässt, bitte nicht.
Ja, ich würde, wenn es sich vermeiden lässt, würde ich es eher nicht machen, weil es auf jeden Fall Komplikationen doch machen kann, weil es Geld kostet, jetzt noch egal, wer es hat, ja, aber es die Frage ist, wird man dadurch dann glücklicher? Wenn ja, okay.
Das gilt ja für viele Dinge, die auch im Gesicht und sonst wie gemacht werden, ja. Klar. Da ist jeder natürlich auch ein bisschen selbstverantwortlich. Wir kommen zur letzten Rubrik, der Penis und die Arztbesuche. Urologen sind ja immer noch peinlich, also auch schöne Szenen im Buch, wo du schreibst, dass dir ein junger Patient mal erzählt hat, dass er lieber mit einem Bänderriss zur dritten Etage hochgehumpelt ist, als vor allen Leuten im Aufzug auf den Knopf zu drücken mit dem Schild Urologie. Jetzt bist du ja auch schon seit einiger Zeit im Business. Würdest du sagen, dass sich das Thema jetzt dann doch so langsam entkrampft? Oder ist es gleich geblieben oder wird es schlimmer?
Ich glaube, so ein bisschen gleich geblieben. Es gibt schon noch viele Sachen, wo man auch relativ spät geht oder wo es vielleicht auch tatsächlich nicht so richtige Anlaufstellen gibt. Zum Beispiel jetzt Thema sexuell übertragbare Krankheiten, Geschlechtskrankheiten. Ja, damit muss man nicht unbedingt, oder wenn man sich testen lassen will, gibt es zu wenig Anlaufstellen, oder auch wenn man Symptome hat, ja. Das ist eine Sache, da ist sicher auch mehr Aufklärungsarbeit vonnöten. Andererseits erlebe ich es, dass es vielen Leuten nicht unbedingt so arg peinlich ist, zum Urologen zu gehen. Ja, ich glaube, das hat sich tatsächlich schon ein bisschen gebessert. Es gibt schon auf jeden Fall auch noch ältere Männer, die nicht gerne zum Urologen gehen, oder so der erste Schritt auch, weil sie Angst vor dieser Untersuchung der Prostata haben, dem Abtasten der Prostata mit dem Finger über dem Enddarm. Tatsächlich kann man jetzt auf jeden Fall nochmal sagen, muss man das gar nicht unbedingt machen. Ja, also das zeigen neueste Studien, dass es viel wichtigere Untersuchungen gibt und dass dieses Abtasten über den Enddarm kann man auch getrost sein lassen. Ja, aber es gibt auf jeden Fall noch diese Scham vom Urologen, dass man da nicht unbedingt hin will. Und auch gar nicht bei beiden Geschlechtern, eher schon beim Mann, nur dass man Angst hat, da jemanden zu treffen. Also erlebt man schon, oder dass man auch, wenn man dann fragt, warum sind sie denn hier, es wirklich dann beim ersten Mal sehr, sehr lange dauert, bis dann die Antwort kommt. Kann man total verstehen auch. Ja, ich glaube, auch jeder ist vor vielen Arztbesuchen aufgeregt, und bei dem Thema ist man halt nochmal aufgeregter.
Also Aufregung ist ja das eine, aber es kann ja tatsächlich auch schlimme Folgen haben, wenn man dann zu spät geht. Also ich glaube, viele Frauen gehen jetzt schon regelmäßig zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin. Jetzt vielleicht nochmal so pädagogisch gefragt, also ab wann müssten Männer das eigentlich auch dringend tun und in welchem Rhythmus?
Genau, ja, das ist auch immer ein Thema, dass Männer oder Jungs halt nicht dieses regelmäßige zum Urologen gehen haben. Tatsächlich müssen sie es auch nicht unbedingt, das ist nicht vorgesehen. Ja, also wir Urologen, wir haben da jetzt neuerdings, gibt es auch schon länger, so eine Jungensprechstunde geschaffen. Das heißt, da können Jungs auf jeden Fall einen Termin machen und können einfach nur auch mal zum Fragen, zum Aufklären, zum einmal checken. Ja, aber es gibt tatsächlich nicht eine regelmäßige Untersuchungen alle 1 bis 2 Jahren beim Urologen beim Mann. Da muss man auch dazu sagen, dass sich schon vielleicht auch ein bisschen weniger verändert als bei Frauen. Wir haben vielleicht auch weniger Themen beim Mann, wie Verhütung, wie Pille, wie Blutung, aber auch später auch Krebsvorsorge, ja, mit Abstrichen. Das ist so, dass es gibt Hodenkrebs, der ist aber sehr, sehr selten. Ja, und ich glaube, 5000 Fälle im Jahr gibt es, und man muss tatsächlich nicht 40 Millionen Männer jedes Jahr zum Urologen zwingen für 5000 Fälle. Man kann den Hoden auch sehr gut selber abtasten, was man ungefähr 1 bis 3 Mal im Jahr machen sollte. Und wenn sich da was, einmal im Monat, Entschuldigung, und wenn sich da was verändert, dann gerne zum Urologen gehen. Ansonsten sollte man ab 45 zur Prostatakrebsvorsorge. Ja, das ist wieder ein anderes Thema, weil Prostatakrebs ist die häufigste Tumorerkrankung beim Mann, und das sind mit 70.000 Neuerkrankungen pro Jahr, ist das wirklich sehr, sehr viel. Und da sollten Männer einmal im Jahr hingehen, und das ist wirklich meistens ein Besuch von 5 Minuten, ja, und 5 bis 10 Minuten, und das war's. Und die meisten Männer, die wirklich dann einmal da waren, die gehen gerne regelmäßig da wieder hin.
Da kommt man dann
bei
aber
mir,
nicht ganz.
Bei mir.
Da kommt man dann wahrscheinlich nicht ganz drum herum um diese Untersuchung, die du eben erwähnt
doch,
hast.
Doch, tatsächlich. Okay. Also es ist aber auch so ein bisschen, das ist vielleicht auch bei älteren Urologen noch nicht so ganz. Es gibt neue Studien, die sagen, dass das Tasten gar nicht, im Prinzip fast keinen Krebs entdeckt, ja, sondern der PSA-Wert, das ist ein Blutmarker, der entdeckt den Krebs, und das Tasten kann man tatsächlich auch sein lassen. Gerade wenn man es nicht will.
Ich meine, das mit der Pille für den Mann, die hat sich ja nicht durchgesetzt, ne? Sonst wären die Männer vielleicht dann öfter beim Urologen.
Genau,
mit
die Pille,
mit
ja.
dem Argument, dass das ja irgendwie alle möglichen Nebenwirkungen hat, wo man nur sagen kann, ja, ne? Haben die Frauen halt auch, ne?
Ja, allerdings muss man da auch dazu sagen, dass es so ist, dass die Regeln strenger geworden sind. Ja, also tatsächlich würde die Pille, wie sie es jetzt gibt, würde die auch nicht mehr so auf den Markt kommen. Aber sie wurde irgendwann mal zugelassen. Ja, und bleibt so. Und bei der Pille für den Mann waren jetzt die Richtlinien strenger als früher in den 60er, 70er Jahren. Und deswegen ist sie nicht auf den Markt gekommen. Ja.
Das war mir jetzt auch nicht so klar, dass dass einmal zugelassen, immer zugelassen ist, egal was rauskommt.
Genau, außer es passiert was ganz Schlimmes, ja. Und deswegen ist es halt so, dass die Pille für den Mann nicht kam. Ich hätte sie, glaube ich, doch irgendwie, also ich fände es auch schön, wenn es die geben würde. Ja, man könnte sich auch abwechseln, ja. Weiß nicht, ein Jahr nimmst du, ein Jahr nehme ich. Und dann haben wir dieselben Beschwerden, oder einmal einen Monat du, einen Monat ich. Ist es schön, wenn der Mann da mehr Chancen auch hat, sich zu beteiligen. Ich meine, es gibt die Vasektomie, das heißt, dass die Samenleiter durchtrennt werden. Klar, das ist auch wieder ein endgültiger Schritt. Aber da ist zum Beispiel in Amerika ist die Sterilisation der Frau auch, wird mehr durchgeführt als die Sterilisation des Mannes, wobei es bei der Frau wirklich ein viel größerer Eingriff ist. Also da spielt auch wirklich wieder dieses Männlichkeitsding eine Rolle.
Dass dann lieber das größere Risiko eingegangen wird.
Genau.
Statt bloß nicht bei sich selbst. Und,
ja. Und es ist ja auch, also viele denken ja auch, Sterilisation oder Vasektomie, ich kann danach dann keine Erektion mehr kriegen, keinen Orgasmus. Also es kommt tatsächlich sogar auch noch genauso viel Ejakulat wie vorher raus, weil die Samenleiter, die durchtrennt sind, das meiste Ejakulat wird von den Samenblasen und der Prostata gezeugt, und das bleibt noch. Und es sind 1-2% weniger. Und kein Mensch, außer man hat jetzt ein Mikroskop dabei, sieht einen Unterschied von einem sterilisierten Mann oder nicht sterilisierten Mann.
Ja. Letzte Frage von mir zumindest. Wir haben uns ja auch darauf geeinigt, dass gerne gleich auch Fragen aus dem Publikum kommen können. Wobei ich dann gespannt bin, ob die jetzt kommen oder ob die lieber an der Bar gestellt werden.
Für Freunde ist auch okay.
Für Freunde ist auch okay, genau. Ja. Und zeigen ja offenbar. Naja,
ich hatte einmal einen Vortrag, das war in der Klinik noch, und dann kam nach dem Vortrag kam so ein älterer Herr mit einem Marmeladenglas, ich weiß nicht, ob es Marmelade oder Gurkenglas war, und hatte tatsächlich seinen Urin da drin, der blutig war. Und hat mir den gezeigt.
Und deine Reaktion?
Ich habe dem mal 10 Minuten erklärt, was es gibt, und dass er jetzt mal in die Ambulanz am besten geht und das da dann nochmal zeigt. Und also auch das geht.
Also ich wollte explizit eine schöne Frage zum Schluss stellen, weil das ja auch ein bisschen in der Ankündigung war, als Lockmittel hier auch für diesen Abend. Wie haben wir alle besseren Sex? Damit habt ihr euch auch beschäftigt im Buch. Deine Erkenntnisse dazu.
Meine Erkenntnisse?
Also von Seiten des Penis quasi.
Es ist im Prinzip egal, ob von Seiten des Penis oder nicht. Also tatsächlich hatte ich das eben schon mal gesagt. Ich glaube, dass tatsächlich Offenheit, Lockerheit, vielleicht auch eine gute Prise Humor da relativ viel bewirken, dass man über die Sache redet, vielleicht auch lacht, wenn was schief geht, dass man dass man äußert, was man gerne hat, was man nicht so gerne hat. Ich glaube, dann klappt das ganz gut.
Vielen Dank für dieses, wie ich fand, sehr kurzweilige Gespräch mit dir.
Gerne.
Und einen Applaus bitte für Volker Wittkamp.
Danke.
Talk mit K.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also, hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island. Und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.